Schön, dass du da bist. Schön, dass du diesen Gottesdienst mit uns feierst, hier in der St. Theresia oder auch online zu Hause von irgendwo. Wir sind mitten in der Predigtreihe in der Expedition durch den Titusbrief und da wollen wir heute weitermachen. Und bevor wir das tun, möchte ich noch kurz beten. Herr, ich danke dir für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du wirkst in unserem Leben, dass du unseren Glauben stärkst. Durch den Lobpreis, durch Gemeinschaft, miteinander, mit dir und jetzt hoffentlich auch durch die Worte, die wir hören aus deinem Wort. Ich bitte dich, dass du meine schwachen menschlichen Worte benutzt, um wirklich Leben zu berühren durch deinen Heiligen Geist, Herr. Ich bitte dich, dass du uns veränderst und dass du uns hilfst, dir ähnlicher zu werden heute Morgen. Amen. Heute ist die vierte Predigt dieser Predigtreihe und die letzten drei, die bisherigen drei, die waren so ein bisschen der Vorspann, würde ich sagen. Und heute kommen wir so zum Höhepunkt. Die bisherigen drei waren das Fundament und die Grundlage, die gelegt wurde. Und heute wollen wir eine Herausforderung uns anschauen, die Paulus an die Gemeinde in Kreta stellt und auch uns stellt heute Morgen, nämlich lebe das gute Leben. Und wer wünscht sich das nicht, ein gutes Leben? Aber was ist das überhaupt? Was ist gutes Leben? Ich habe euch mal Bilder von Instagram mitgebracht, wo Leute gepostet haben mit dem Hashtag Good Life, gutes Leben. Und es ist mal so zusammengestellt, es ist ziemlich blau, es scheint viel Meer dabei zu sein und Himmel, schönes Wetter. Vor allem Urlaub, wir sind gerade in der Urlaubszeit, ihr kriegt vielleicht auch über die sozialen Medien viele solche Bilder gerade zugeschickt oder habt selbst welche verschickt. Oder aber auch, wenn wir uns das nächste Bild anschauen, Essen. Was macht gutes Leben aus? Scheinbar gutes Essen. Der Hashtag Good Life steht ganz häufig unter Bildern mit gutem Essen oder aber unter Bildern, wo wir Menschen sehen. Selfies. Anscheinend haben Leute ein richtig gutes Leben, so mit sich selbst, wenn sie sich selbst fotografieren, aber auch wenn sie sich mit anderen fotografieren oder Gemeinschaft haben mit anderen Menschen oder ihre Liebsten fotografieren. In der Zeit gab es eine Umfrage in der Zeitung Die Zeit und die war unter dem Titel gestellt: Freunde, Arbeit, Geld, was macht für Sie ein gutes Leben aus? Und das Spannende war, eigentlich alle Leute waren sich einig, nämlich Familie, Geld, sicherer Job, soziales Engagement, fand ich sehr spannend, das war auch ganz, ganz weit oben, ein gutes Leben, davon ist Bestandteil, dass man sozial engagiert ist, Sport, Freundschaft und ich finde interessanterweise ganz, ganz schlecht weggekommen, was nicht Teil eines guten Lebens ist, ist Konsum. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man durch unsere Kaufhäuser und durch unsere Einkaufsmalls läuft, dass Konsum nicht zum guten Leben dazugehört. Aber da waren sich die Leute einig, weder, dass sie es brauchen, noch, dass sie es tun. Also fand ich ganz spannend, weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht. Aber das ist, was Menschen sagen, was ein gutes Leben ausmacht. Komprimiert habe ich euch das mal in einem Zitat, das ich im Internet gefunden habe, auf einer Website, wo es um das gute Leben ging. Und da hat er geschrieben: Glücklich sein, Zeit mit unserer Familie und guten Freunden genießen, eine Aufgabe haben, etwas beitragen, uns auch mal zurücklehnen können, ein bisschen wichtig sein, uns sicher und geborgen fühlen, Neues lernen, die kleinen sinnlichen Freuden des Lebens genießen und ab und zu ein kleines Abenteuer bestehen. Das ist es, was ein gutes Leben ausmacht. Ein Leben, in dem wir bestimmen, was uns wichtig ist und was wir mit unserer Zeit anstellen. Ein Leben voller Liebe, Erfüllung und Abenteuer. Ein Leben, in dem wir unsere Träume verfolgen und den ein oder anderen Traum wahrmachen. Und ich finde, das klingt klasse. Das klingt total gut. Das sind total viele gute Dinge. Und das wünsche ich ganz ehrlich mir selbst und das wünsche ich auch jedem anderen, dass er diese Dinge in seinem Leben hat. Aber ich frage mich, ist die Ansammlung von guten Dingen in meinem Leben das, was ein gutes Leben ausmacht? Das würde ja bedeuten, dass ein gutes Leben abhängig ist von den Umständen. Nämlich wenn all diese Dinge zutreffen, dann hast du ein gutes Leben und ansonsten nicht. Aber kann das wirklich sein? Die Chrissy hat es vorhin schon angesprochen in der Moderation. Neben diesen Bildern, die wir mit dem Hashtag GoodLife vielleicht auf Instagram oder Facebook oder sonst wo sehen, sehen wir ganz viele andere Bilder in den Medien, in den Nachrichten. Wir sehen die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, verängstigte Menschen, die versuchen irgendwie zu fliehen in ihrer Verzweiflung. Wir sehen zerstörte Existenzen, die wieder versuchen, sich aufzubauen nach dieser Flutkatastrophe. Wir sehen Menschen, die verhungern in Madagaskar. Und da ist doch die Frage, wie ist angesichts dessen ein gutes Leben möglich? Ich weiß nicht, ob sich dein Leben gerade gut anfühlt oder ob es eher von Trauer, von Einsamkeit, von Sorgen, von Unsicherheit, von Sinnlosigkeit oder von Erschöpfung geprägt ist. Aber wenn es so ist, dann möchte ich dir heute Morgen Mut machen. Denn egal wie dein Leben gerade aussieht, durch Jesus Christus, Gottes Sohn, ist es dir möglich, ein gutes Leben zu leben. Und wenn dein Leben gerade so aussieht wie diese Hashtag GoodLife-Bilder, dann freu dich und genieß es. Aber dann möchte ich dich herausfordern, vielleicht Gott heute Morgen zu fragen, ob das wirklich alles ist, was ein gutes Leben ausmacht. Und ihn bitten, dir zu zeigen, wie du ein Leben, ein gutes Leben nach seinem Maßstab leben kannst. Ich spoiler jetzt schon mal ganz unverblümt. Gottes Vorstellung von einem guten Leben deckt sich nicht wirklich mit diesen Vorstellungen, die wir Menschen haben. Das ist ein Teil davon. Und Gott möchte es uns schenken als Segen, aber es ist nicht die Definition. Dieses gute Leben, das er uns verspricht, hat eben nichts mit deinen Umständen zu tun. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen, was Gott meint, wenn er sagt, lebe das gute Leben. Wir lesen heute in Titus 2 die Verse 1 bis 10, ist ein recht langer Text, da steckt super viel drin. Wir werden nur einen Teil uns heute anschauen können. Geht gerne in euren Hausgruppen in die Tiefe und schaut euch das noch genauer an. Wir lesen dort, du, also Titus, Paulus schreibt hier an Titus, du aber unterweise die Gläubigen so, wie es der gesunden Lehre entspricht. Die älteren Männer halte dazu an, besonnen zu sein, ein glaubwürdiges Leben zu führen, verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Entsprechendes gilt für die älteren Frauen. Auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Sie dürfen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Vielmehr sollen sie durch Lehre und Vorbild die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Verantwortungsbewusst zu handeln und sich von jeder Verfehlung reinzuhalten. Sich um ihren Haushalt zu kümmern, freundlich zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen. Denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Halte auch die jüngeren Männer dazu an, in jeder Situation verantwortungsbewusst zu handeln. Sei du selber ihnen ein Vorbild darin, Gutes zu tun. Wenn du lehrst, tu es aufrichtig und glaubwürdig. Deine Worte sollen mit der gesunden Lehre übereinstimmen und unanfechtbar sein. Dann werden unsere Gegner beschämt dastehen, weil sie uns nichts Schlechtes nachsagen können. Den Sklaven schärfe ein, sich ihren Herren in allem zu unterstellen und sich so zu verhalten, dass diese mit ihnen zufrieden sein können. Sie sollen sich ihren Anweisungen nicht widersetzen und nichts stehlen oder unterschlagen, sondern sich in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen. Alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Was ist also gutes Leben? Was lesen wir hier über gutes Leben oder das gute Leben? Ich finde, die Ansprüche, die hier in diesem Text genannt werden, die sind ganz schön krass, die können einen erstmal erschlagen. Und woran liegt das? Ich glaube, wenn die Bibel uns auffordert, gutes Leben zu leben, dann könnte man auch sagen, sie meint, dass wir ein göttliches Leben leben sollen. Wenn wir in der Bibel so gucken, dann ist das Wort gut eigentlich immer mit Gott assoziiert. Jesus selbst, als er von einem anderen Mann guter Meister genannt wird, hat geantwortet, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Wenn die Bibel uns also auffordert, ein gutes Leben zu leben, meint sie eigentlich ein göttliches Leben. Und das ist irgendwie ein ganz schön krasser Anspruch, der hier an uns gestellt wird, oder? Die Frage ist das überhaupt möglich? Und aus rein menschlicher Sicht ist es natürlich nicht möglich. Wir sind nicht Gott, also können wir nicht göttlich leben. Aber genau das ist ja die gute Botschaft. Das ist ja das, was wir glauben als Nachfolger von Jesus. Dass wir durch Jesu stellvertretenden Tod am Kreuz und seine Auferstehung, dass wir Teil wurden von Gottes Familie, dass wir Teil wurden dieses Göttlichen. Dass Gott durch seinen Heiligen Geist in jedem lebt, der Jesus Christus nachfolgt. Und dass er es ermöglicht, ihm, Jesus, immer ähnlicher zu werden und dieses gute, dieses göttliche Leben zu führen. Und das wollen wir uns jetzt nochmal detailliert anschauen, was das für uns bedeutet. Paulus teilt die Gemeinde in Kreta in verschiedene Gruppen auf. Jeder hat so ihre eigenen Herausforderungen, ihre eigenen Versuchungen mit diesem Thema göttlich leben oder gutes Leben umzugehen. Paulus spricht hier 5 Gruppen an in dieser Stelle. Und ich bin mir sicher, dass egal wer jetzt heute hier sitzt oder wer zu Hause mit dabei ist, dass Paulus dich heute Morgen anspricht, weil du Teil von einer dieser Gruppen bist. Ist ein bisschen früh, aber egal. Ich möchte dich deshalb ermutigen, dass du jetzt wirklich zuhörst. Nicht nur bei der Gruppe, die dich vielleicht direkt betrifft, sondern auch bei den anderen. Weil das ist nicht, das eine sagt er nur zu denen und das andere sagt er nur zu denen. Der Teil guten Lebens betrifft nur die älteren Männer und die jüngeren Männer nicht, sondern es sind Schwerpunkte, die er gesetzt hat, weil die nochmal spezifisch auf die Herausforderungen der Einzelnen eingehen. Genau, ihr habt schon gesehen, die älteren Männer, die 2 älteren Männer kennt ihr und die sollen so ein bisschen sinnbildlich sein für die Herausforderungen, die man vielleicht als Mann so im älteren Lebensabschnitt hat. Ich kann das jetzt noch nicht aus eigener Erfahrung sagen, ich zähle mich jetzt noch nicht als älter, aber kommt ja auch noch. Aber wenn man so mit älteren Leuten zusammen ist, was zumindest auch man so Stereotyp sagt, und ich will niemandem zu nahe treten, das ist nicht bei jedem so, aber es ist immer so ein Fünkchen Wahrheit doch mit drin, dann sind die häufig so wie diese 2, so ein bisschen grumpy, irgendwie nörgelig, gerne zynisch und irgendwie, ach, alles zu viel, nee, irgendwie, wir machen jetzt nicht mehr so viel, ich habe ja mein Leben lang schon geschafft und eigentlich reicht es jetzt auch. Da fehlt so ein bisschen die Hoffnung, die Perspektive. Und zu diesen Männern, schreibt Paulus, die älteren Männer halte dazu an, besonnen zu sein, ein glaubwürdiges, ehrbares Leben zu führen, verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Also wenn du dich zu dieser Gruppe zählst, ich will jetzt kein Alter festmachen, das darfst du einfach so in deinem Herzen bewegen, ob du zur Gruppe der älteren Männer gehörst. In HDH könnte man da, glaube ich, schon ab 40 sich dazuzählen. Aber statt mürrisch und zynisch, vielleicht auch aufgrund der Erfahrungen deines Lebens oder unzufrieden zu sein, sollst du liebevoll, geduldig und fest im Glauben sein. Du sollst ein ehrwürdiges Leben führen, zu dem jüngere Leute aufschauen können und dir nachfolgen und dir nacheifern. Nicht irgendwie noch so, ja, jetzt lasse ich das so irgendwie ausplänkeln. Ich habe in meinen jungen Jahren ja schon viel gemacht und jetzt nehme ich mich ein bisschen zurück. Sondern du sollst ein Vorbild sein. Du sollst deine Erfahrung einbringen. Du bist eben kein altes Eisen für Gott, das irgendwo ausrangiert ist. Sondern du bist jemand, der ein Vorbild sein kann und sein soll, der durch einen Lebensstil, der geprägt ist von Liebe, von Geduld und von Glauben, andere anleitet und führt. Und frag dich, sind es die Pfeiler, die dein Verhalten tragen? Liebe, Glaube und Geduld. Wenn wir zur nächsten Gruppe gehen, der älteren Frauen, da hören wir erstmal, dass sie das Gleiche, sind wir schon bei den jüngeren Männern? Okay, irgendwie eskaliert es gerade ein bisschen. Okay, die älteren Frauen, die haben vielleicht so ein bisschen andere Herausforderungen. Die haben so, die Kinder sind schon aus dem Haus, wenn sie Kinder hatten, diese Hauptaufgabe, die sie da vielleicht hatten, ist erledigt. Und man könnte vielleicht dann anfangen zu sagen, naja, ich gucke mir jetzt mal an, wie die anderen das so machen. Wie macht das denn so die jüngere Generation? Man fängt vielleicht an zu sehen, oh, das läuft nicht so gut. Man fängt da an zu nörgeln, man redet schlecht über die oder ähnliches. Und Paulus sagt hier zu diesen Frauen, entsprechend es wie für die Männer gilt auch für die älteren Frauen. Auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Sie dürfen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Vielmehr sollen sie durch Lehre und Vorbild die jüngeren Frauen anleiten. Die Frauen sollen also nicht irgendwie jetzt vor Langeweile anfangen zu tratschen, schlecht über andere zu reden, sondern sie sollen ein Vorbild sein. Sie sollen sich nicht lustig machen über die Fehler und die Unerfahrenheit der Jüngeren, sondern ihnen helfen, aktiv, tatkräftig, sie lehren, das Richtige zu tun, statt sich nur zu beschweren, was gerade falsch läuft. Und wie sieht es bei dir aus, wenn du dich zu dieser Gruppe zielst? Vielleicht ist es nicht nur für ältere Frauen, sondern auch für jüngere Frauen und genauso für jüngere Männer zutreffend. Wo redest du schlecht über andere? Wo bist du klatschsüchtig? Wo verhältst du dich nicht so, dass man sagen könnte, das ist das gute Leben? Bist du wirklich bereit, dich zu investieren in jüngere Leute und ihnen zu helfen, das Richtige zu tun und das gute Leben zu leben? Und wir haben schon gehört, die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen anleiten. Das ist unsere nächste Gruppe. Und ich glaube, was da eine große Herausforderung häufig ist, ist so eine gewisse Unzufriedenheit mit sich selbst. Ich will jetzt auch hier wieder niemand zu nahe treten, aber so aus meiner Erfahrung als Ehemann ist das schon so ein gewisser Punkt, der immer wieder mal auftritt. So die Unzufriedenheit mit der eigenen Rolle, vielleicht als Mutter oder als Ehefrau oder als Single oder als Arbeitnehmer oder was auch immer. Dass man irgendwie seine eigenen Erwartungen nicht erfüllt, dass man das Gefühl hat, man erfüllt die Erwartungen der anderen nicht oder man erfüllt Gottes Erwartungen nicht und man ist unzufrieden mit dem, was es läuft, mit der Rolle, die man gerade hat. Man wird vielleicht auch von der Gesellschaft so in die Richtung gedrängt, dass ja nur in Anführungsstrichen Mutter und Hausfrau zu sein, das reicht ja nicht mehr. Man muss ja Karriere machen, man muss sich verwirklichen. Oder andersrum, dass man das Gefühl hat, wenn ich nicht Mutter oder Hausfrau bin, nur Karriere zu machen, dann habe ich ja gar keinen Wert. Und genau in dieser Situation sagt Paulus Folgendes. Also die älteren Frauen sollen die jüngeren anleiten darin, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, verantwortungsbewusst zu handeln und sich von jeder Verfehlung reinzuhalten, sich um ihren Haushalt zu kümmern, freundlich zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen. Irgendwie komische Auflistung. Trifft erstmal gar nicht auf alle jüngeren Frauen zu. Wenn wir lesen, ihre Kinder zu lieben, besonnen und freundlich zu sein, sich um ihren Haushalt zu kümmern und ihrem Mann unterzuordnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich klingt das erstmal total nach Heimchen am Herd. Das klingt irgendwie nicht so, wie wir uns das vorstellen, das gute Leben für eine junge Frau. Aber wenn wir mal gucken, wie es damals in der Gesellschaft, als Paulus das geschrieben hat, war, dann war das genau die Rollenverteilung. Und was er deutlich machen wollte oder gesagt hat, war, hey, wenn die Frauen sich zur damaligen Zeit nicht in dieses gesellschaftliche Gefüge sich gut verhalten hätten, so wie es auch, sage ich mal, damals angemessen und gut war, dann hätte das Unehre gebracht über die Frau, das hätte Unehre gebracht über ihre Familie, über ihren Mann, im Endeffekt über Gott und den Glauben in Verruf gebracht. Sie wäre als unzuverlässig, als nicht liebend, als nicht verantwortungsbewusst rübergekommen. Und deshalb müssen wir das so ein bisschen für uns heute einordnen. Ich glaube, was Paulus meint, ist, dass die jungen Frauen auch heute ihre Aufgaben, egal was das jetzt genau sein muss, das muss nicht im Haus und mit der Familie sein, weil nicht jede hat Haus und Familie, aber ihre Aufgaben treu und verantwortungsbewusst nachzukommen. Dass sie ihrem Umfeld, egal was das gerade ist, in Liebe und in Demut dienen. Und dass sie das voller Freude tun sollen. Und es gilt eben für die Unverheirateten genauso wie für die Ehefrauen, für die Hausfrauen wie für die Berufstätigen. Und das Wichtige ist eben, dass nicht das, was du tust, Hausfrau und Mutter sein oder berufstätig sein, Single sein, was auch immer, nicht das bestimmt deinen Wert, sondern was deinen Wert bestimmt, ist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du geliebt bist und dass er dir Wert gegeben hat. Und deshalb darfst du zufrieden sein mit der Situation, in die Gott dich gestellt hat. Und die Frage ist, bist du das? Übst du diese Aufgaben, diese Rolle, die du vielleicht gerade hast, voller Liebe, voller Freundlichkeit und voller Besonnenheit aus? und dienst du deinem Umfeld in Liebe und Demut. Und diese ganzen Dinge, auch die beziehen sich wieder nicht nur auf junge Frauen, nicht falsch verstehen. Das sind so die Gruppierungen, die wir hier genommen haben, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Aber die Sachen, das könnte ich genauso gut jedem jungen und alten Mann hier auch erzählen. Spannend ist, wir kommen zu unserer vierten Gruppe, die jungen Männer. Für die hat Paulus nur genau eine Sache. Da sieht man mal, wie beschränkt so ein bisschen junge Männer sind. Die können sich nur eine Sache merken. Beziehungsweise sie haben eine große Herausforderung in ihrem Leben. Und ich würde es mal überschreiben mit Impulsivität. Ich weiß nicht, ob diejenigen, die vielleicht so in meinem Alter oder jünger sind, das nachvollziehen können. Hat auch vielleicht ein bisschen was mit Charakter zu tun. Aber das ist doch, was uns wirklich herausfordert. Ungeduld, Ehrsucht, Zorn, Lust, also sexuelle Begierde in jeglicher Form. Und Paulus schreibt hier nur einen Satz: Halte auch die jüngeren Männer dazu an, in jeder Situation verantwortungsbewusst oder besonnen zu handeln. Das ist, was gutes Leben gerade für uns junge Männer ausmacht: besonnen statt aufbrausend zu handeln. Überlegt, entsprechend unseren Überzeugungen, unserer Glaubensüberzeugung zu handeln, das Gute zu tun. Und wo fällt dir das schwer, besonnen zu handeln? Was ist deine Versuchung, die dich vielleicht da abhält, das gute Leben zu leben? Ist es eben sexuelle Begierde, die sich in Untreue, in Flirten, wenn du in einer Beziehung bist, in Flirten mit anderen Frauen oder eben in Pornografie ausdrückt? Oder ist es Wut, ist es Zorn über Situationen, die dir einfach gegen den Strich gehen? Oder ist es Ungeduld mit deinen Kindern, in deiner Familie, mit deinen Arbeitskollegen? Oder einfach genervt sein und dann wirklich Menschen durch dein impulsives, durch dein voreiliges, unüberlegtes Verhalten zu verletzen. Und ich finde es ganz schön schwierig. Das klingt jetzt so einfach, sei besonnen und überlegt. Und wie es so ist, hatte ich heute Morgen so eine Situation mit meiner Familie. Die Chrissy war schon um 8 Uhr da, die hat Moderation heute gehabt und ich bin mit den Kindern später nachgekommen. Und wir sind losgefahren, bis dahin war eigentlich alles ganz gut und dann wollten die Kinder nicht mitkommen, wollten nicht in den Kindergottesdienst, war schon schlechte Stimmung, irgendwie die ganze Fahrt über, alles nicht gut und alles schlecht und wir wollen umdrehen, wir bleiben im Auto und was weiß ich. Lauter so Dinge, die du eigentlich jetzt gerade nicht brauchst, wenn du denkst, okay, ich muss gleich predigen, ich hätte gerne irgendwie so ein bisschen andere Atmosphäre in meinem Kopf, ein bisschen positiver und nicht so, wie bescheuert eigentlich Kindergottesdienst ist. Naja, dann sind wir hier ausgestiegen und dann hatten sie nochmal so ein richtig, eigentlich erst gespielt, aber dann ist es eskaliert und dann wurde ein Kind verletzt und das Riesendrama. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es kocht so in dir hoch und du denkst dir, ich werde gleich darüber reden, besonnen zu sein, aber am liebsten würde ich dieses Kind jetzt nehmen und ihm mal so richtig zeigen, dass es nicht in Ordnung ist, dass es seinem Brüderchen wehgetan hat. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt und ich war in diesem Moment und dachte, okay, besonnen sein. Überlegen, was würde Jesus jetzt tun? Und ich finde es verdammt schwer. Also ich persönlich finde es richtig schwer. Aber das ist, wozu wir aufgefordert sind. Gerade wir jungen Männer, aber auch hier wieder, das gilt für alle anderen. Ich glaube, dass keiner von ausgenommen, von Ungeduld und Unbesonnenheit. Die letzte Gruppe, da denkt ihr vielleicht, die können wir überspringen, wenn ihr es vorhin gelesen habt, die Sklaven. Aber ich würde sagen, nein. Ich glaube, das betrifft jeden von uns hier, der Arbeitnehmer ist. Wir haben zwar keine Sklaven mehr heute, Gott sei Dank, aber hört euch noch an, was Paulus zu den Sklaven gesagt hat. Den Sklaven schärfe ein, sich ihren Herren in allem zu unterstellen und sich so zu verhalten, dass diese mit ihnen zufrieden sein können. Sie sollen sich ihren Anweisungen nicht widersetzen und nichts stehlen oder unterschlagen, sondern sich in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen. Alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Was Paulus hier über die Sklaven sagt, das können wir eins zu eins auf Arbeitnehmer übertragen in unserer Gesellschaft. Du sollst dich als Arbeitnehmer so verhalten, dass dein Vorgesetzter mit dir zufrieden ist. Du sollst dich den Anweisungen nicht widersetzen, außer natürlich, wenn die falsch oder ungesetzlich oder grob fahrlässig sind. Du sollst treu und zuverlässig sein Und sind es die Worte, die dein Chef vielleicht benutzen würde, um dich zu beschreiben? Der ist treu und zuverlässig. Auf den kann ich mich verlassen. Der tut vielleicht auch mehr, als nötig ist. Setzt du dich für deinen Arbeitgeber wirklich ein in deine Arbeit? Oder tust du nur so das Mindeste? So Dienst nach Vorschrift. Ja, ich habe mir meine Stunden abgerissen, sind eh nicht so gute Chefs, mehr mache ich für die nicht. Oder bist du wirklich bereit, deinen Arbeitgeber durch deine Arbeit zu segnen, dass es ihm gut geht, dass er gut arbeiten kann, weil du dich ebenso verhältst, wie wir es gerade gehört haben. Wir haben schon gesagt, jede dieser Gruppen, über die wir gerade gesprochen haben, hat ihre eigenen Herausforderungen. Aber trotzdem ist es ein Punkt, dieses gute Leben. Es sind nicht der hat das und der hat das. Und das finden wir auch oder sehen wir auch, wenn wir in den griechischen Text reingucken in dieser Stelle. Nämlich in allen vier Gruppen von den älteren Männern und älteren Frauen, jüngeren Männern und jüngeren Frauen, kommt immer wieder ein Wort, das gutes Leben bei ihnen ausmacht. Und das ist das griechische Wort Sophron, Besonnenheit, Selbstkontrolle. Oder in unserer Übersetzung oft mit verantwortungsbewusst handeln übersetzt. Und dieses Sophron, das wir uns schon angeschaut haben bei den jüngeren Männern, das scheint so der Schlüssel zu sein, was das alles vereint. Dass wir Emotionen, die wir haben, nicht verneinen, aber dass wir sie kontrollieren. Dass wir sie einordnen und dann besonnen und überlegt handeln. Es meint, dass wir uns nicht unseren menschlichen Sehnsüchten und Begierden einfach unkontrolliert hingeben, sondern dass wir überlegen und schauen, passt es zu dem, was Gott möchte. Und dieses Besonnene, dieses überlegte Handeln ist eben, glaube ich, ein Schlüssel zu gutem, zu göttlichem Leben, dass wir nicht aus unserer menschlichen Impulsivität heraus handeln. Wir sollen mit unserem ganzen Handeln, unserer Verantwortung als Kinder Gottes gerecht werden. Deshalb steht hier immer wieder, sie sollen verantwortungsbewusst handeln, ihrer Verantwortung als Kinder Gottes gerecht werden, als Botschafter des Evangeliums und eben entsprechend dieser Verantwortung zu handeln. Jetzt haben wir viel von gutem Leben gesprochen, von guten Taten, von ganz vielen guten Taten haben wir gehört. Und letzte Woche hat Anderle schon gesagt, ja, gute Taten sollen wir nicht tun, einfach nur um gute Taten zu tun oder um uns bei Gott was zu verdienen oder bei ihm gut dazustehen oder um Punkte zu sammeln oder um Schuld abzuarbeiten, weil das hat Jesus für uns schon getan. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du sein Kind und dann hast du schon alles, dann bist du angenommen und dann bist du geliebt, dann bist du gerettet und gerechtfertigt. Darum geht's nicht mit dem guten Leben. Aber warum sollen wir dann ein gutes Leben leben? Warum sollen wir uns bemühen, dieses Gute zu tun in unserem Umfeld? Und wenn wir uns da die Verse 5, 8 und 10 nochmal kurz anschauen, dann wird uns das, denke ich, klar. Denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Dann werden unsere Gegner beschämt dastehen, weil sie uns nichts Schlechtes nachsagen können. Und alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Paulus' Fokus in dieser Stelle liegt darauf, dass wir ein gutes Leben führen sollen, damit Christus und seine Botschaft für diese Welt sichtbar werden. Wir sollen Werbung machen für Christus mit unserem Leben. Das gute Leben, das wir durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist leben, soll Gottes gute Botschaft wirklich strahlen lassen. Unsere Leben sollen anziehend wirken auf andere Menschen, damit sie neugierig werden und sich auf die Suche nach Jesus machen. Und die Frage an dich heute Morgen ist, lebst du so, dass Gottes gute Botschaft nicht in Verruf gerät? Oder vielleicht noch weitergehend, dass dein Leben wirklich Werbung macht für Gott und seine Botschaft? Bist du bereit, deiner Verantwortung als Christ nachzukommen, die gute Botschaft in dieser Welt zu repräsentieren? Und das Ganze eben nicht nur, wenn dein Leben aus #GoodLifeFotos besteht. Dieses gute Leben, das von Jesus kommt, das ist unabhängig von Umständen. Egal, ob du gerade am Urlaub am Strand bist oder ob du Schlamm aus deinem Wohnzimmer schippst, ob du in der Untergrundkirche Gottesdienst feierst, ob du verfolgt wirst aufgrund deines Glaubens, ob du gerade traurig bist, weil jemand in deinem Umfeld verstorben ist, ob du einsam bist, ob du verzweifelt bist, egal, was deine Situation ist. Du kannst dieses gute Leben leben. Nicht aus dir heraus, aber weil Jesus Christus das dir geschenkt hat. Gott hat dir eine Aufgabe in deiner spezifischen Situation gegeben. Als Mann, als Frau, als jüngerer oder älterer Mensch, als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer, als Elternteil oder als Kind, als Ehepartner oder als Single. Bist du bereit, dieses gute Leben in deiner aktuellen Situation zu leben, damit andere Jesus in dir sehen können? Bist du dazu bereit? Herr, ich danke dir, dass du alles für uns getan hast und dass du uns geschaffen hast, wie wir sind, dass du uns gestellt hast in die Situation, in denen wir sind und dass wir zufrieden sein dürfen, weil du es gut mit uns meinst, weil gutes Leben möglich ist mit dir, unabhängig von unseren Umständen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das ist oft so schwer, uns selbst in Anführungsstrichen zu verleugnen, unsere eigenen Gefühle mal hinten anzustellen, unsere eigenen Sehnsüchte hinten anzustellen und zu überlegen, was ist gerade das Beste für den mein Gegenüber. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, besonnen zu leben, in der Verantwortung uns bewusst zu sein, die wir haben als deine Kinder in dieser Welt, damit Menschen deine Botschaft kennenlernen und dich lieben lernen, Herr. Das wünschen wir uns, Jesus. Amen.
Ich gehöre dir. Schön, dass du heute von zu Hause aus mit uns Gottesdienst gefeiert hast. Ich hoffe, die Predigt hat dich auch inspiriert, darüber nachzudenken, wie das wahre gute Leben wirklich praktisch für dich aussehen kann. Ich habe noch ein paar Infos für euch, und zwar werden die nächsten Wochen ein paar besondere Gottesdienste stattfinden. Am 12. September kommen Becky und Vincent zu uns zu Besuch. Das sind unsere HDH-Missionare. Die sind gemeinsam mit ihrer Tochter Mujiza in Afrika unterwegs und gerade auf Heimaturlaub. Sie kommen zu uns in den Gottesdienst, werden da kurz berichten. Danach gibt es hier Pizza, da freue ich mich drauf. Und im Anschluss gibt es noch einen Vortrag mit Bildern und spannenden Geschichten. Die beiden erzählen total gut, ich kann das völlig empfehlen. Seid gerne da vor Ort mit dabei. Am 19. September haben wir einen Open-Air-Gottesdienst mit Fußball-Special. Auch da herzliche Einladung. Da kommen noch weitere Infos für euch, wo das genau stattfindet. Bringt auf jeden Fall eine Picknickdecke mit, eure ganze Familie. Wir können da den ganzen Nachmittag zusammen noch verbringen. Das wird richtig schön. Nächste Woche haben wir hier eine Präsenz-Sommerpause. Das heißt, wir treffen uns nächste Woche nur online hier ab 10.20 Uhr auf YouTube. Seid gerne damit dabei. In zwei Wochen dann wieder vor Ort hier in der St. Theresia. Wenn du aber wenn es dir zu lange ist, uns jetzt zwei Wochen nicht vor Ort zu sehen, laden wir dich ganz herzlich ein, in den Hausgruppen vorbeizuschauen. Wir haben ganz viele Hausgruppen, die sich aktuell auch schon live treffen, in Person treffen. Schaut gerne auf unserer Homepage connect.hdh-mannheim.de nach. Schreibt uns gerne an, auch wenn ihr eine Frage habt, wo ihr ein Plätzchen finden könnt. Wir freuen uns immer, neue Leute kennenzulernen. Zum Abschluss möchte ich euch noch segnen. Wer mag, kann gerne aufstehen. Denn die Berge mögen wanken und die Hügel weichen, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund mit dir nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag und eine gute Woche. Bis dann, tschüss.